weiter mit Jump and Run. Witzigerweise heißen die Plattformen im Englischen und auf Deutsch hat man sie als Jump and Run übersetzt. Als so ein Beispiel, so wie Handy ist ja auch eine deutsche Übersetzung für Mobile Phone, die so den englischen Einschlag hat, aber im englischen Raum dann gar nicht verstanden wird. Und so ist das bei Jump and Runs auch. Die halt inzwischen in Deutschland auch manchmal Plattformer heißen mit Doppel-T, Plattform-Games oder Plattform-Spiel und auch wiederum eigene Subgenres ausgebildet haben, weil diese Plattform-Mechanik ist dann doch zu generisch und es lässt sich in andere Sachen unterteilen. Also wenn sie dabei gleichzeitig noch schießen können oder wenn sie Kampfelemente haben oder reines Jump-and-Run oder wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, den vertikalen Raum, also mit Leitern, dass sie da hoch und runter kommen, Platform and Ladders und solche Sachen. Was sind die wesentlichen Merkmale von Plattform-Games? Ich kann Ihnen sehr empfehlen, von Patrick Holman das Reverse Game Design sich anzuschauen. Manche der Texte stehen online, aber der für $1 oder 1 Euro verkauft er auch seine Analysen. Das sind ganz detaillierte Analysen von ausgesuchten Spielen, zum Beispiel Super Mario World oder Half-Life hat er genommen oder Final Fantasies und sich wirklich Level für Level oder Szene für Szene durchgearbeitet und so die Spielmechaniken rauszuarbeiten. Also gar nicht so sehr auf die Narrative, er geht vor allem auf die Spielmechaniken ein, wie die dort Level gestalten. Also es ist eine sehr empfehlenswerte Reihe und der schlägt hier 4 Elemente vor für Platform-Games, nämlich einerseits den Plattform-Aspekt und dann den Action-Aspekt am Beispiel von Super Mario World. Und beim Plattforming gibt es halt vor allem die Timing-Aspekte. Also Sie müssen rechtzeitig abspringen, was dann relevant wird, wenn sich die Ziele oder die Plattform, auf der Sie stehen, bewegen. Also wenn die sich hoch und runter, links, rechts bewegen, dann müssen Sie rechtzeitig springen über Timing oder Sie müssen schnell genug laufen, dass Sie die Abstände überbrücken können. Also das wäre dann Preservation of Momentum. Also wenn es um Timing geht oder um Geschwindigkeit, das sind so 2 Formen der Reaktion, wo Sie Reaktion beweisen müssen. Und dann gibt es die Action-Elemente, entweder gibt es Periodic Enemies, dass also regelmäßig irgendwelche Feinde kommen, die von irgendwie oben oder unten runterfallen oder sich bewegen in so einem bestimmten Muster. Oder Intercepts, die dann so mal ihren Spielfluss unterbrechen wollen. So, und das sind so 4 Elemente, die Sie in den Super Mario-Spielen finden, gerade in denen, aber dann in Plattformspielen im Allgemeinen. Und was es geht, sind präzise Sprünge. Das Spiel wird schwerer, wenn die Abstände größer werden. Sie müssen manchmal pixelgenau springen, also zum richtigen Zeitpunkt abspringen und nicht zu nah, nicht zu weit. Oder Sie müssen Anlauf nehmen und zum richtigen Zeitpunkt abspringen, das macht es dann noch schwerer. Bewegliche Ziele. Und da gilt es, wie bei vielen Actionspielen, das Muster der Bewegung zu erfassen, zu analysieren und darauf entsprechend zu reagieren. Das macht bei vielen Spielen ja auch den besonderen Reiz aus. Es gibt Hindernisse, die überbrückt werden wollen. Es gibt häufig Gegner, die in irgendeiner Form entweder auch zu überbrücken, also da müssen irgendwie an denen vorbeikommen oder sie müssen die aus dem Weg räumen, irgendwo runterschubsen, was drauffallen lassen oder sie abschießen. Und es kombiniert sich sehr gut mit anderen Genres. Wir haben also eine Menge Computerspiele mit Plattformelementen, gerade im Action-Adventure-Bereich, aber auch in vielen anderen Puzzle-Spiele, wo es dann immer mal so eine Plattformsequenz gibt, die natürlich als Reminiszenz auch an dieses ganze Genre herhält. Begonnen hat es mit Space Panic von 1980. Achso, jetzt ist hier
irgendwas. Also zusammen mit Pac-Man gab es Space Panic.
So, auch ein Arcade-Spiel mit vielen Elementen, die man dann später sieht. Sie haben allerdings, die Möglichkeit, die vertikalen Plattformen, Sie müssen ja nicht springen, das ist also nicht Jump and Run, sondern Sie können ja diese Leitern hochklettern, können aber die Plattform verändern, indem Sie Löcher reinbuddeln. So, und damit fallen Gegner dann rein und wenn die Gegner in so ein Loch gefallen sind, dann können Sie das Loch wieder zumachen und dann ist der Gegner platt. So diese Leitermechanik, das sehen Sie dann auch in Donkey Kong, was ein Jahr später rauskommen wird, aber natürlich ganz anders funktioniert. Und das Problem ist natürlich, er mauert sich ja selber auch ein. Also, wieder so eine Mischung. Es ist jetzt wenig actionlastig. Sie müssen im Zweifel nur, wenn zu viele Gegner sind, rechtzeitig reagieren, weil der sich irgendwann befreien kann. Und wenn sie dann nicht schnell sind, dann. Und jetzt haben sie das Problem, jetzt machen sie es zu, dann kommt aber der nächste und dann muss man halt flott wegrennen. So, der nächste große Hit oder der entscheidende Hit war es dann Donkey Kong von 1981. Auf einem Bildschirm findet das statt. Narrativ haben sie plötzlich, also in Computerspielen, wir haben ja gesehen, in Pac-Man gibt es die Zwischensequenz, in Phoenix gibt es den Endgegner, aber jetzt haben wir plötzlich eine Rahmenhandlung. Die ist genauso wie in Double Dragon dann 6 Jahre später doch sehr überschaubar, orientiert sich aber Donkey Kong. Orientiert sich aber an der King Kong-Geschichte, also vor allem an dem King Kong-Film. Es gab auch von Nintendo Ärger mit Paramount, weil die gesagt haben, hier, das sei ein Rip-Off von King Kong. Das hat sich dann aber, sie konnten sich einigen. So, das war die Geschichte, Save the Princess, oder die heißt ja noch Pauline. Und dann ist man unten der Jumpman, der hieß ursprünglich mal Jumpman und war auch mal Schreiner. Und wurde dann aber in Mario umbenannt und Klempner. Wenn Sie das Spiel interessiert, das legen wir heute Abend auf, weil es ja heute Abend ist ja der Mario-Spieleabend. Da sehen Sie dann mal so die Genese der Figuren und auch der Spielmechaniken. Und dieses Spiel ist wahnsinnig schwer, habe ich Ihnen ja schon mal erzählt. Ich habe übrigens nachgeschlagen, der King of Kong wurde ja jetzt entthront, aus dem einfachen Grund, weil er einen Emulator benutzt hat und deswegen nicht klar ist, ob seine Highscores authentisch sind oder nicht, denn die echte Welt, es gibt immer noch eine Donkey Kong Weltmeisterschaft, die natürlich an den Original Arcade Automaten stattfindet und nicht in Emulatoren, in denen man alle möglichen Sachen manipulieren kann. Das Ziel ist es auch nicht, die Kisten, also diese Fässer zu zerschlagen, sondern nach oben zu kommen, was schwer genug ist, weil man präzise springen muss und ständig dieser Affe da weitere Fässer nachschiebt. Mal gucken, ob wir es mal schaffen. Und solange man den Hammer hat, kann man nicht die Leiter hoch. Das ist das große Problem. Vielleicht kann ich Ihnen aber auch mal den entscheidenden Sieg zeigen. Es gibt da verschiedene Level, Sie sehen dann also mit neuen Gegnertypen. Das sind diese beweglichen Federn, da müssen Sie ja rechtzeitig abspringen. Also Sie haben unterschiedliche Formen, wie Sie vertikal die Abstände überbrücken können. Entweder durch Springen für kleine Abstände oder über Leitern oder über diese Fahrstühle. Das ist dann der letzte Level. Soweit ich weiß. Also man muss jetzt diese ganzen Zwischenelemente rausnehmen und dann dafür sorgen, gleich haben wir es. Ist aber nicht so leicht. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Na guck. Aber es ist gut. Genau, also so sieht das dann aus, wenn Sie das letzte Element entfernen. Moment. So, das wäre das erste Donkey Kong, was aus verschiedenen Gründen, also ist deswegen interessant, weil es diese Figur gibt, das Mario, also eine Franchise, die dann 5 Jahre später oder 4 Jahre später eben zu dem ersten Super Mario Brothers führt, weil es eine Filmadaption ist, die eben von diesem Donkey Kong, von dem King Kong herkommt, weil es eine Narration hat, also eine Rahmengeschichte und nicht nur die Figur des Mario, sondern auch noch eine Geschichte erzählt. Also die Handlung wird irgendwie besser begründet als Kill All Enemies. es gibt diese Zwischensequenzen, also das Ganze orientiert sich schon an anderen Medien als Spiel und es ist nicht nur ein reines Geschicklichkeitsspiel. Und hat vielleicht auch dadurch, dass der Mario inzwischen so bekannt ist, natürlich wurden dann diese Spin-offs aus Pauline, wurde irgendwann Prinzessin Peach, zumindest rettet er inzwischen halt nur noch Peach. Der Donkey Kong selber baut sich ja dann zu einer eigenständigen Figur auf, der kriegt dann auch Kinder, dann gibt es Diddy Kong und so, also es ist so eine ganz eigene Familie, die sich da zusammentrifft und dadurch, dass es dann auch andere Mario-Spiele gibt, wo sie rennen, Mario Kart oder Mario Tennis oder Mario Party, wo sie die dann alle wieder treffen, entsteht hier sowas wie so ein Universum an Computerspielfiguren. Das macht vielleicht diese Franchise so interessant und das Spiel selber ist extrem schwer, es ist halt ein Arcade-Spiel, aber durchaus interessant in dem ganzen Polishing, was man in dem Spiel erleben kann. Lode Runner ist dann von 1983 ein Spiel, was so da ansetzt, was Space Panic hatte. Ist eines der weiteren Klassiker, Mr. Doe's Castle, das sind solche Varianten. Ich zeige Ihnen jetzt nicht alle, also Sie können sich ja, wenn Sie sich für die Geschichte der Plattformer interessieren, entsprechend sich das dann auch mal anschauen. Frogger wäre jetzt so ein Spiel von 1981, was interessant ist, weil Sie da nicht auf die Plattform hüpfen, sondern... Sie müssen ja ins Leere springen, also Sie müssen ja an den Autos vorbeikommen. Ist auch recht bekannt, einfach die Figur des Froggers, der da verzweifelt über die Straße will. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, aber es gab ja dann dieses Crossy Roads als Remakes und Endless Runner Frogger, dass das Thema aufgreift, Frosch versucht irgendwie über Hindernisse zu kommen. Sie dürfen auf keinen Fall in die Autos rein. Achso, das ist immer noch der... Genau, Sie müssen unten über die Straße und oben müssen über den Fluss, dann müssen Sie dann doch auf die beweglichen Plattformen, also Baumstämme oder Schildkröten, die aber irgendwann abtauchen. Das Ziel ist, oben in diese fünf Häuser zu kommen, in der Zeit, die übrig ist. Unten läuft es auch ab und wenn Sie es nicht schaffen, in der Zeit da durchzukommen, dann haben Sie auch verloren. Um klar zu machen, dass Sie nicht einfach stehen bleiben können, wo es mal sicher ist. Ich habe das Gefühl, YouTube und Werbung wird schlimmer. Okay. So, und wenn Sie dann weiterkommen, dann sind die Autos schneller, es gibt mehr Autos, die Schildkröten tauchen ab, es gibt Krokodile, also auf den Baumstämmen gibt es dann durchaus auch mal Baumstämme, die Sie beißen können. Das kam ja Zeit Spiel, auch das können wir oben mal auflegen. Und das ist halt die Frage, ist das jetzt ein Platforming-Game oder etwas, was es in dieser Form auch nicht mehr gab? Also ein reines Reaktionsspiel und Actionspiel. Man kann es als Platforming-Game bezeichnen, weil natürlich auch das Springen in die Lücken ja ganz ähnliche Reflexe erfordert, wie das Springen auf eine Leiter, wo sich irgendwas drauf bewegt oder auf eine Plattform. Aber das wäre so ein Grenzfall, dass es einfach auch in der Frühzeit der Arcade-Spiele gab, die nicht so einfach zuzuordnen sind. Bubble Bobble wäre so ein Cartoon-Plattformer, weil sie mit diesen beiden Drachen müssen wieder die Freundin retten und in dem Fall halt sich so durch so ein Level runterarbeiten, über, ich glaube, 100 Level geht das tief. Können dabei so Blasen abspucken, die irgendwie die Gegner einfangen. Also es ist so eine Interpretation des Plattforming-Themas. 1982 mit Pitfall kommt ein Spiel raus. Also es ist in mehrerer Hinsicht bedeutsam. Einerseits ist es eine Indiana Jones-Adaption. Es ist das erste Spiel von Activision für die Atari 2600, weil Activision die Macher von Activision, die Gründer haben sich von Atari losgesagt. Atari hatte das Problem, dass sie ihre Entwickler nicht in die Credits aufgenommen haben. Also man durfte irgendwie nie erscheinen in den Credits, weil Atari Angst hatte, dass die dann abgeworben werden von den nächsten anderen Firmen. Aber das war den Spielentwicklern natürlich nicht recht, dass ihre Namen nicht irgendwie sich verewigten. Bei Adventure kennen Sie ja vielleicht die Story jetzt durch Ready Player One, dass der sich ja dann in so einem Easter Egg da verewigt hat. Und Activision, die gründeten sich halt selbstständig als Firma und gaben dann diesen Indiana Jones Clone raus, der als einerseits so als Jump and Run wirklich funktioniert. Sie müssen sich dann da durch diesen Dschungel arbeiten und durch verschiedene Hindernisse entlang. Die Welt aber auch irgendwann ein Ende hat. Also dieses Spiel ist theoretisch gewinnbar. So, das war vielleicht auch mal interessant, dass es im Gegensatz zu den anderen Arcade-Games, die immer weiter gingen, bis sie verloren haben, hätte man hier ein Spiel, was es nie auf der Arcade, also Pitfall 1 gab es nicht auf der Arcade, Pitfall 2 erschien dann auf der Arcade, Das ist ein reines Konsolenspiel und da braucht man die Arcade-Logik nicht. Das Spiel muss ewig weiterlaufen, bis man verliert. Weil man ja sagt, wer das Spiel kauft, kann es ja so lange und so intensiv spielen, wie er gerne möchte. Und dann kommt, also dann gibt es die Krise der Computerspielindustrie, die Sie ja in der Dienstagsvorlesung, werden wir die noch genügend besprechen, die wird ausgelöst, insbesondere dadurch, dass die Konsolen, also die Videospielindustrie nicht, nein, die Konsolenindustrie, die kommt in eine große Krise, in ihre zweite schon. Die erste war Ende der 70er Jahre, als so viele Pong-Konsolen auf dem Markt waren, dass irgendwie der Markt saturiert war und sehr viele Firmen schließen mussten. 82, 83 waren zu viele schlechte Konsolenspiele auf dem Markt und als Konkurrenz die Homecomputer, die einfach Multifunktionscomputer waren, sodass sich Konsolen schlechter verkauften. Computerspielen ging es sehr gut in der Arcade und in den Homecomputern, miserabel in den Konsolen und man ging davon aus, der Konsolenmarkt ist zu Ende, es wird von Homecomputern, das sind so die Vorläufer der PCs, wird es aufgeschluckt. Und dann kam Mitte der 80er Jahre in Japan die Famicom, also Family-Konsole, Famicom raus mit dem berühmten Super Mario Brothers, das dann nach Amerika und Europa kam.
Und das wird ja gesagt, heute Abend können Sie es ja mal direkt spielen. Wir haben auch eine NES. Breath 1985, NES. Nee, der geht doch viel schneller los.
Aber man sieht schon an der Grafik, dass es nicht die NES ist, sondern auch irgendein Vektor-Emulator. Wahrscheinlich stimmt der Code, aber die Grafik ist natürlich in der Qualität in der Zeit gar nicht möglich gewesen.
Warum? Das ist ja auch Teil 2 hier, nicht? Sehen Sie mal, so schwer ist es, wenn man nach sowas sucht. Da gibt es nur eine Möglichkeit.
Ich mache selber an. So, jetzt muss ich mich mal drehen. Das ist jetzt so ein Emulator und da sehen Sie auch den Unterschied zu dem, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Hier hat man halt die verpixelte Welt und nicht... Gucken wir mal, ob ich die Steuerung irgendwie hinbekomme. Achso, jetzt muss ich hier mal den Sound.
Alles ist so einfach.
Ha. Läuft das jetzt? Wow. Ja, meistens, aber in dem Fall. Ah, jetzt geht's los. Genau, da müsste ich mir noch die Steuerung anschauen. Hätte ich das mal getan. Moment. Shift haben wir.
Ist es das NES? Dann ist es hier. Also entweder hier oder da an der Steuerung. Normalerweise.
Genau. Normalerweise ist es so.
Ah, jetzt hast du es doch.
Nein, mal, nein, habe ich nicht. Ich kann hier einstellen, aber ich kann nicht starten.
Ah.
Wahrscheinlich habe ich das auf dem Controller noch gemappt.
Das kann sein, aber das können wir ja noch. Up, Down, Start ist Right Shift, sagt er.
Ah, Right Shift. Na, guck mal.
Ja, das sieht gut aus.
Das sieht gut aus. Und jetzt Up, Down haben wir. Okay, gut, jetzt. So, das Besondere, also es gibt intensive Analysen des Level-Designs, wie in dieses Spiel seine grundlegenden Mechaniken beibringt. Erstmal, ich stehe links, ich gucke nach rechts, selbst wenn ich dieses Spiel noch nie gesehen hätte, was ja 85 nicht unwahrscheinlich war, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, was man machen kann. Wenn man es schafft, es zu starten, passiert der Rest. So, jetzt sehe ich das erste. Ach, so springen, Jump ist X. Das muss ich erstmal, ja gut, aber wenn man stirbt, weil man zu unfähig ist, die Bedienung zu verstehen, dann verliert man halt auch noch nicht viel, nur ein Leben. So, jetzt springe ich hier drauf. Wenn man clever sein will. Ja, ich habe da noch ein Leben. Moment. I got an extra life. man kriegt zumindest mit, Pilze sind gefährlich. Aber jetzt kommt ja der entscheidende, die Münze. Also man sieht, aha, Münze ist was Gutes, Spieler ist glücklich. Jetzt springe ich hier hin, ups, hier hin, es kommt auch ein Pilz. Jetzt denke ich, Pilze sind was Böses, ich springe mal drüber, aber ich prall ab. Also muss ich den Pilz, also ich kann fast nicht vermeiden, ihn zu bekommen. Aber jetzt sehe ich, hey, dieser Pilz ist was Gutes. Und jetzt sammle ich nur einen und so habe ich allmählich schon so eine grundlegende Funktion. Sie sehen auch hier, wenn ich unter den Pixel stehe, also wenn ich da drunter stehe, entweder mache ich es kaputt, aber hier, ich prall so ein bisschen, sehen Sie, wie ich so ein bisschen nach rechts weiche. Und das ist so, das macht einen guten Plattformer, unterscheidet von einem schlechten. Ein schlechter würde jetzt sagen, hey, tut mir leid, geht nicht, Punkt, geht nicht. Aber hier, Platform Ledge Forgiveness, also du sagst, okay, ich weiß ja, was du willst, wir nehmen es nicht so eng, dass du nicht in der richtigen Ecke steinest, wir ziehen dich mal hoch. Dann gibt es sowas, dass ich, je länger ich drücke, desto weiter kann ich springen. Also ich kann kurz springen oder groß springen. Das lerne ich hier, spätestens. Hier kann ich nicht drüber, hier muss ich springen, okay, geht. Wenn ich hier drüber springen will, geht's nicht. Also ist das Spiel an dieser Stelle für mich zu Ende, aber ich habe auch keine Gegner. Ich kann mir viel Zeit lassen, wie mache ich es? Ich springe hier drauf. Wie hoch geht es? So hoch, unmöglich. Na, doch nicht. Und jetzt habe ich ein Leben verloren, aber ich hatte halt ein zweites. Ich kann auch als kleiner Mario noch so hoch springen. Jetzt kommt der erste Spalt. Wenn ich da reinfalle, bin ich natürlich hinüber. Dann kommt dieses Manöver, jetzt muss ich das halt rechtzeitig timen. Hier kriege ich meinen Superpilz wieder. Dafür ist der Spalt, ich kann auch nicht zurück, ich kann nur nach rechts, der Spalt ist ein bisschen größer. Das heißt, jetzt muss ich Anlauf nehmen und rechtzeitig drücken, sonst falle ich auch da rein. Und jetzt wird getestet, ob ich alles gelernt habe, wie ich das lernen sollte. Funktioniert. Jetzt kommt ein neuer Gegner, der Koopa Troopa. Und damit kann ich, zu spät, hätte ich gekonnt. Und jetzt will ich natürlich mehr. Ich habe gesehen, in diesen Blöcken gibt es was Spannendes. Aha, was Neues. Das muss ich mir aber echt verdienen. Und jetzt habe ich plötzlich einen Shooter. Deswegen ist das auch ein Spiel, was kein reiner Plattformer ist, sondern ich habe so ein Hybridspiel. Die reinen Plattformer waren schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr so spannend. Ich kann jetzt Probleme, die ich eigentlich per Plattforming lösen muss, nämlich überwinde die Gegner, mit einer anderen Mechanik lösen. Ich kann sie einfach abschießen. Jetzt ging meine Zeit zu Ende, jetzt bin ich auch ganz am Ende. So. Also das sind so Dinge, die bringt einem dieses Spiel bei und entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Ich habe auch nicht viel verloren und wenn Sie das Spiel interessiert, heute Abend, wir haben auch ein Original-Nest da. Wir hoffen auch, dass wir Sie anschließen können. Ansonsten gibt es natürlich Longplays, Analysen dieses Levels en Detail. Kann ich hier mal ausmachen. Anhalten. So, das sind dann die frühen Mario-Spiele. Hier sehen Sie mal mehrere Mechaniken, alle auf einem Bild. Und die Wolken sind die Büsche. Clouds are the bushes. Also das ist so ein Spiel, was einen riesen Impact hat, was diese Mario-Franchise aufgreift, die wir von Donkey Kong kennen oder damals eben noch Jumpman und dann Mario. Und im Grunde genommen das Computerspiel-Imperium von Nintendo begründet. Nintendo ist ja ein Spielkartenhersteller für Spielzeuge, hat also auch schon in den 70er Jahren Arcade-Machines gebaut und baut mit der NES, also die hat man diese mobilen Watch and Play, das sind ihre Handhelds, Anfang der 80er Jahre und dann mit dem Game Boy Ende der 80er werden sie ihr Handheld-Monopol aufbauen. Aber mit der Famicom oder der NES, Nintendo Entertainment System, begründen sie so die Ruf als Qualitätskonsolenhersteller. Atari war hinüber zu dem Zeitpunkt, also die Konsole hat sich dann nicht mehr, die neuen haben sich nicht mehr verkauft und Sony war noch nicht auf dem Markt. Der einzige Gegner war halt Sega. Also es gab Sega eigentlich auch aus dem Arcade-Bereich kommend. Bringt dann mit Alex Kidd in Miracle World auch so einen Plattformer raus und dann geht der große Kampf, also später wird dann Sonic kommen, aber der große Kampf geht los, wer eigentlich das prägendere oder das bessere Plattforming-Spiel hat, was auch so einen Maskottchen-Charakter haben soll. Alex Kidd in Miracle World ist ein Vertikal, also der funktioniert vertikal mehr als horizontal. Ist also wieder eine Interpretation dieses Platforming-Genres, indem es andere Spielmechaniken einführt. Damit müssen Sie dann halt vertikal, Sie können sich runterfallen lassen, aber Sie müssen halt irgendwie anders hochkommen. Es gibt so eine Reihe davon, aber im Grunde genommen wird es dann Ende der 80er durch Sonic abgelöst. Und dann ist so der Run Mario gegen Sonic, der sich dann auch in verschiedenen Spielen niederschlägt. Plattforming selber ist interessantes, also eine interessante Mechanik, die sich sehr schnell mit anderen Spielmechaniken verbindet. Selbst der The Mother of All Platforming Games, Super Mario Brothers, haben wir eben gesehen, ist überhaupt kein reiner Plattformer, weil es durch diese Shooter-Mechanik eben andere Spielelemente gibt, die nicht klassischerweise dem Jump-and-Run zugerechnet werden. Das wird dann auch Metroid oder Metroidvania-Spiele sein, die eigentlich dem Action, deswegen machen wir sie auch nächste Woche in den Action oder in zwei Wochen bei den Action Adventures, wo es einerseits Plattforming-Elemente gibt, andererseits halt diese typischen Action-Adventure, finde den Schlüssel und öffne dort die Tür. Und es gibt spezielle Mechaniken, die sich mit den Gegnern beschäftigen, die man einfach nicht nur überspringen kann, sondern meistens gibt es irgendwelche Shooter oder Waffen oder Magie, was auch immer, was sie einsetzen. Und was dann als Amalgam so gut funktioniert, dass es eigentlich ein eigenes Subgenre wird, eben Metroidvania oder Action-Adventure. Und dem Plattforming selber ist nach Super Mario gar nicht so viel hinzuzufügen. Also man muss präzise springen, es gibt verschiedene Add-ons oder Power-Ups, mit denen man die Plattform besser überspringen kann oder dass man mal einen Absturz besser überlebt oder den Gegnern besser ausweichen kann. Einen interessanten Take gibt es mit Jumping Flash von 1995, was nämlich ein First-Person-Platformer ist. Also Mirror's Edge war nicht der erste. Also jetzt sind wir schon bei der PlayStation, also sind wir schon Generationen weiter. Man sieht dann auch vielleicht, warum das nicht so gut funktioniert. Weil es gar nicht so einfach ist, im 3D eine vernünftige, motivierte Plattformsequenz unterzubringen. Ich kann ja einfach drum rumlaufen. Also Mario musste halt sich von links nach rechts drum bewegen. Aber hier gibt es dann mal den Grund, man kann irgendwo draufspringen, aber im Grunde genommen, das ist, also es ist halt noch vor Super Mario 64, was dann ein Third-Person-Game ist, aber was diese 3D, den 3D-Raum sinnvoller ausnutzt. Hier nimmt man die frühe 3D-Grafik und sagt, wir nehmen mal so eine First-Person-Perspektive, auch weil man es kann, so es geht ja jetzt mit der mobilen Kamera, und da gibt es halt so Floating-Blocks und da kann man dann drauf springen. Also es ist von der ganzen Einbettung, warum springe ich hier eigentlich und was mache ich da, ist es dann doch deutlich schwieriger. Das zeigt, wie schwer es ist, gerade im 3D-Raum, zumindest Mitte der 90er Jahre, einen motivierenden Plattformer zu machen. Das ist jetzt im Grunde genommen halt so ein Karneval oder so eine Kirmes an Minigames, was man halt so machen kann. Jetzt kann ich Luftballons abschießen oder ich muss halt auf irgendwelche Sachen hüpfen. Aber interessant ist tatsächlich der Versuch, die 3D-Grafik, die Mitte, Anfang der 90er haben wir ja schon gesehen in Virtua Fighter, die dann halt auf andere Genres übertragen wird, sodass es Mitte der 90er eigentlich jedes Genre in 3D überführt wird. Mit mehr oder minder großem Erfolg. 96 kommt dann Crash Bandicoot von Naughty Dogs raus als Third-Person-Platformer. Also 3D-Third-Person, muss man sagen. Also Mario ist ja auch ein Third-Person-Gamer geworden, aber Crash Bandicoot. Das ist ja vielleicht auch nicht uninteressant, weil sie den Crash Bandicoot, der wurde ja gerade neu aufgelegt, aber in Uncharted 4 ist das ja so ein Minispiel, also Nathan Drake spielt Crash Bandicoot und scheitert, weil es einfach wirklich schwer
ist. Sie spielen als, Sie sind ja der Spieler, Sie scheitern an dem Crash Bandicoot.
Also an so einem Endless Runner Level. Also das ist so ein bisschen, wie wir das gesehen haben in Last of Us, dieses Zitat von Computerspielen in anderen Spielen als Minigame, was wir öfter hatten, auch letzte Woche bei Maniac Mansion, was dann in Day of the Tentacle einfach als Minispiel auftaucht. Und Crash Bandicoot selber ist, also von Naughty Dog wird das jetzt so in Form einer Selbsthistorisierung gepflegt, dass sie sagen, okay, wir sind schon seit 20 Jahren im Geschäft und schaut mal, was wir früher gemacht haben. Wir machen nicht nur Uncharted und Last of Us, sondern eben haben auch ganz andere Titel im Gepäck. Achso, jetzt habe ich hier keinen Ton mehr, weil ich den Ton gerade in den Grünen gegeben habe. Ansonsten, Mitte der 90er, es kommt ja Tomb Raider, ist ja auch aus dem Jahr, was auch sehr starke Plattformelemente hat, aber dann doch eher dem Action-Adventure zugerechnet wird, weil es auch Shooting-Sequenzen gibt, diese Puzzle-Mechaniken, wo sie irgendwelche Rätsel lösen, also das, was man üblicherweise aus Adventures kennt, wird dort kombiniert mit Shooting, Third-Person-Shooting und Platforming. Und Crash Bandicoot ist dann doch sehr viel stärker auf Plattformen ausgelegt als auf andere Mechaniken. Aber in dem, gerade in diesen 90ern fängt sich das dann auch an zu verwischen. Also was so die Genres angeht und was jetzt, ist es noch ein Plattformer oder ist es ein Actionspiel oder gerade bei anderen dann. Deswegen wird so das Action-Adventure, so das Kitchen-Sink für alle möglichen Spiele, die man nicht genau zuordnet, wenn es mehrere Genres sind, dann sagen wir es ein Action-Adventure. Das wird dann schon passen. Hier hat man noch so mit Crash Bandicoot vielleicht noch so einen Third-Person-Plattformer in relativ reiner Ausprägung. 1996 kommt dann auf der N64, auch das werden Sie heute Abend sehen können, Super Mario 64 als gut funktionierendes Third-Person 3D-Plattforming mit Z-Buffering. Das ist das, auch der neue Algorithmus. Sie können ganz andere Architekturen bauen, dadurch, dass Sie vom Algorithmus entscheiden können, welches Objekt ist vor welchem anderen. Ich zeige es jetzt mal nicht, gucken Sie sich an oder kommen Sie zum Spieleabend und schauen sich das mal an. Das spielt sich schon verblüffend frisch. Ist die Übertragung von Super Mario, Super Mario Brothers, Super Mario World, dann Super Mario 64 als echtes 3D-Spiel, Super Mario Sunshine und dann Super Mario Odyssey, dazwischen gibt es Super Mario Galaxy und jetzt auf der Switch ist Super Mario Odyssey die aktuelle Iteration dieses Plattforming und dieser Plattforming-Welt. Es gab auf der Wii U dann auch oder auf der Wii auch dann Super Mario Brothers nochmal, aber mit Plattforming ist irgendwie Nintendo groß geworden und alle Figuren, die sie in dem Nintendo-Universum treffen, da in diesem Mushroom Kingdom, zumindest die tauchen irgendwo in diesem Super Mario-Spiel noch auf und dann fahren sie irgendwann Auto gegeneinander oder kämpfen in Super Mario oder kämpfen in Smash Brothers dann auch gegeneinander. Also es gibt jetzt jede Menge Plattforming, auch gerade so Maskottchen-Plattformen, Ratchet und Clank und wie sie alle heißen, Jack und Dexter, die ich jetzt hier nicht extra noch aufzähle, weil das eher so eine Variation eines Themas sind. Interessant vielleicht noch Mirror's Edge von 2008 zu nennen, was dieses von Jumping Flash ja schon gesehene First-Person-Plattforming aufgreift, das allerdings deutlich grafisch ansprechender macht und durch so eine Parcours-Mechanik noch ergänzt. Also Sie müssen nicht nur Plattforming, sondern können dann auch fantastische Sprünge und Salti und Rollen dann machen. Und es funktioniert ziemlich gut, dieses Parcours-Feeling, also möglichst über alle Hindernisse von A nach B zu kommen, aufzugreifen. Durchsetzt, muss man allerdings sagen, von so etwas lahmen Shooter-Sequenzen, weil sie eben nicht nur die Botin sind, die da durch die Stadt rennt. Übrigens auch nochmal schon für 2008 eine weibliche Hauptdarstellerin, die nicht übersexualisiert wird. Wie gesagt, sexy sind die immer, aber es ist nicht so eine, da vielleicht auch, weil es die First-Person-Perspektive ist, es ist nicht so ein Eye-Candy wie in anderen Spielen, sondern es ist einfach eine starke weibliche Figur, die die Hauptdarstellung in dem Spiel ist. Auch das kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Ich zeige jetzt weniger, ich habe noch 20 Folien vor mir, ich habe sonst Sorge, dass ich mit der Zeit nicht hinkomme. Schauen Sie sich das an, es kam ja auch vor kurzem der zweite Teil raus. Mirror's Edge ist zumindest eine Marke, die noch weiterlebt. Vielleicht Little Big Planet 2008 ist noch so ein Koop-Party-Spiel mit insbesondere einer ganz neuen Optik, einer gut ausgebauten Crafting-Optik. Das sieht alles so gebastelt aus eigenen Stoffen und hat einen sehr guten Level-Editor drin, sodass sie ihre eigenen Level bauen kann. Das ist beileibe nicht das erste Spiel, was einen Level-Editor mitführt, aber es funktioniert ihr sehr gut, dass es in der Community vernetzt ist. Also das war noch so eine Franchise, die dann aufging. Ich glaube, es gibt drei Teile inzwischen, vielleicht sogar schon den vierten, die ganz gut funktioniert, also aus ganz verschiedenen Gründen, weil das Spiel sehr, auch die Figuren selber sehr individuell gestaltbar sind. Ein anderes Subgenre der Platforming-Games, also das waren jetzt so die Straight-Platformings, Straight Jump and Run, genau, Cinematic-Platformer mit Doppel-T, ist der Cinematic-Platformer, der sich sehr stark an dem Kinoerlebnis orientiert, zumindest versucht er das. Ganz berühmt Jordan Mechner, der hat einerseits ein Karate-Spiel gemacht und dann eben, Karateka 1984, was sowas ähnliches wie Karate Champ, also sie treten da beim an verschiedenen Schauplätzen der Welt gegeneinander an. Das Interessante an Karateka ist die Grafik, das wird mit Rotoscoping gemacht, also dass er die Sprite-Animation wie aus einem Film übernimmt und dann sehr viele Sprites hintereinander abspielt, die eine flüssige Animation ermöglichen. Berühmt wird er damit Prince of Persia 1989.
Das können Sie auch spielen bei Archive.org. Aber ich zeige Ihnen mal kurz Prince of Persia. Interessant ist auch hier, da gibt es,
also weil Jordan Mechner auch sehr viel zur Selbsthistorisierung beiträgt. Er hat auf seiner Webseite ganz viele Making-ofs. Also so, wie ist das entstanden und die Original-Videoquellen und Skripte und Game- und Level-Design-Dokumente. Was interessant ist, um zu sehen, wie in der Zeit Spiele entstanden sind. Aber natürlich sorgt er dann dafür, dass er gerne zitiert wird, weil wir so schön viel Material von ihm haben.
Das haben wir von anderen Spielen aus der Zeit nicht. Also jetzt kommt die Rahmenhandlung, die lassen wir mal dahingestellt.
Rette die Prinzessin im Groben. So, und jetzt sieht man schon die Animation, die sehr viel flüssiger ist, weil sie viel mehr Zwischenzustände hat. Das Spiel ist auch schwer, weil sie genau sich überlegen, wo muss ich drauf drücken, damit irgendwie das hochgeht, da müssen sie drüber hüpfen. Wenn sie falsch landen, fallen sie in irgendwelche Stacheln rein, wie wir es auf dem Bild sehen. Und sie haben auch nur noch begrenzte Zeit, das sieht man hier nicht gut, aber es läuft so ein Timer runter. Selbst wenn sie alles schaffen, aber sie sind zu langsam, verlieren sie trotzdem. Sie müssen da permanent, da unten sind die Stacheln, in Bewegung bleiben. So, und das funktioniert, das zeige ich Ihnen auch noch in der Dienstagvorlesung, wie diese Errol Flynn-Filme, also aus der Stummfilmzeit, da gibt es ja auch solche Sequenzen, wo die sich durch solche Verliese durcharbeiten und ist interessanterweise, hat sehr viel Ähnlichkeiten mit frühen Stummfilmen. Da wird ja auch nicht viel geredet, also es gibt nicht viel Dialog, weil das ja dann immer auf diese Textpassagen dazwischen begrenzt ist und es gibt Ziehharmonika-filmmäßig mehr Actionsequenzen, Verfolgungsjagden, die ran über die Dächer oder eben durch solche Verliese. Und wir gehen mal gar nicht davon aus, dass Jordan Mechner die wirklich zitieren will, die alten Filme. Aber was für Ausdrucksmöglichkeiten hat man denn in einem Medium, was erstmal fast ohne Sound daherkommt, nur mit so ein paar Piepstönen? Also narrativ passiert da gar nicht so viel, sondern wir zeigen Sequenzen, wie der Raum überwunden wird. Oder wie der Spieler besonders geschickt ist. Und hier, das hat auch was von Labyrinth, so ein 3D-Labyrinth. Sie müssen sich ja hier zurechtkennen, ohne dass es eine Karte gibt. Es gibt natürlich Fanmates, also so, die Sie dann aufzeichnen, die Sie im Internet laden können, aber 1989 gab es das Internet noch nicht für das normale Publikum. Das war eine akademische und militärische Angelegenheit. Auch diese Fechtszenen sind dann eins zu eins übernommen aus Robin Hood und anderen. Den habe ich Ihnen ja in der Animationsvorlesung haben wir ja darüber gesprochen. So, das ist vielleicht der erste Cinematic Platformer, der diesen Namen dann auch wirklich verdient. Prince of Persia lebt dann weiter, die Reihe Last Express, Sense of Time, und wird dann abgelöst erstmal von Assassin's Creed, die so ein ähnliches Setting haben, so ein orientalisches Setting mit Plattforming-Elementen und so Kampfelementen. Ich glaube, Prince of Persia kommt als eigenständige Franchise demnächst wieder. Insbesondere auch gibt es eine Verfilmung, The Sands of Time, sodass man davon ausgehen kann, dass man im orientalischen Setting durchaus noch andere Spiele haben kann. Hier sehen Sie mal eine Übersicht über die Prince of Persia Franchise von 1989 bis 2010, also durchaus einige Titel sind da erschienen und eine Firma, die die hält, wäre ja blöd, wenn sie die jetzt einfach aufgeben würde. Gerade in so einer Zeit, in der Computerspiele historisch wieder betrachtet werden, ist es durchaus spannend, auch die alten Spiele nochmal aufzulegen und zu zeigen, was kann man mit so einer Franchise inzwischen machen. Delphine Software unter Eric Chahi, also in Frankreich, macht Another World, Out of This World. Ein Spiel, was tatsächlich aussehen möchte wie ein Film. Also, wenn wir Another World anschauen, Another World, das ist schon fast weniger Plattformer als so ein Cinematic Game. Auch so ein Spiel, was furchtbar schwer ist, weil sie ganz viel lernen müssen, wie das funktioniert, beim ersten Mal dann dort reinfallen und beim zweiten Durchlauf das hinbekommen.
Und das definiert auch das, was in der Industrie Jahre
oder Jahrzehnte lang als The French Touch bekannt ist, also eine sehr starke Liebe zum grafischen Detail. Das zeichnet französische Spiele in den 80er Jahren aus. weil Frankreich eine viel stärkere visuelle Tradition und Kultur hat, als das, sagen wir mal, in Deutschland oder England der Fall ist, eigentlich auch in Amerika, sodass französische Spieleentwickler, die es irgendwie auf dem Internationalen geschafft haben, sich halt durch so eine cineastische Qualität auszeichnen. Sie sehen auch hier, die Grafik selber ist, also die versucht für 91 auch nicht irgendwas wie Fotorealismus, sondern das ist eher so ein Comic-Look im Rahmen dessen, was man halt in dem Speicher unterbringen kann. Also es ist schon reduzierte Grafik, aber man versucht gar nicht durch ganz viel Schatten oder Farbverläufe so die realistische Beleuchtung hinzubekommen, sondern das, was Frankreich eben auszeichnet, die haben eine sehr starke Comic-Tradition, das ins Spiel zu übertragen.
So, das ist die Anfangssequenz, die ist ein bisschen länger, und irgendwann wird er dann, genau, da gibt es einen schrecklichen Unfall und dann landet er hier und wacht hier auf. So, und da muss er sich dann durch diese
Another World, das heißt so eine, da wird er irgendwie gejagt, weiß gar nicht warum, und muss dann versuchen, einerseits diesem Fieder zu entkommen und dann irgendwie lernt er dann Aliens kennen und versucht, sich aus dieser Welt zu retten. Und das muss man erst mal wissen, dass man nach links, man wird von rechts nach links gejagt, dann ist eine Sackgasse und dann springt man und dann läuft er hinter ihm her und dann gibt es irgendwelche Würmer, an die man treten kann. Und also das ist so eine Sequenz, da stirbt man entsetzlich oft, bis es dann dazu kommt, dass man auf die trifft, die erledigen den Gegner und man wird gefangen gesetzt. Also es entspannt sich so eine, man sieht es auch an dem Hintergrund, auf einer fremden Welt entspannt sich so eine Science-Fiction-Story. Sie sehen das ja, wie es dann weitergeht, genau, und dann hat man wieder so eine Zwischensequenz. Kameraeinstellung, over the shoulder shot, aber man sieht auch, not impressed. Und ja, es ist nicht zu Ende, jetzt geht halt diese Gefängnissequenz los. Also das ist Cinematic Platformer, weil wir als eigentlich einzige Gameplay-Elemente Platforming haben. Es gibt da mal so, dass man so einen Laserstrahl abfeuern kann, aber im Wesentlichen muss man sich dann durch diese Welten durchhangeln. Noch viel stärker in Flashback, auch Delphin Software von 1993, auch hier. Also ich zeige es jetzt mal nicht. Hier sieht man dann mehr Farbvarianten, also es ist weniger dieser Comic-Look von Another World. Hier sieht man auch die Platforming-Sequenz, das Ganze spielt nicht. Aber man sieht ja schon an dem ganzen Levelaufbau, irgendwie hat es was mit vertikalen und horizontalen Räumen zu tun. Und der einzige Grund, dass es so aussieht, liegt daran, dass man da irgendwie hoch kann. Andere Spiele, Blackthorn, Blackhawk von 1994, von Blizzard rausgegeben, die ja dann durch andere Spiele später mehr Berühmtheit erlangen. Auch das ist als Cinematic Platformer, also ein Plattform-Game mit einer Story, mit einer also starke Story, ist halt so ein, man würde sagen, ein schlechter Fantasy-Film. So als Story ist es jetzt nicht besonders, aber für ein Computerspiel war das gewaltig, weil die meisten Computerspiele halt im Grunde genommen aus den Filmen nur die Actionsequenzen rausnehmen und spielbar machen. Hier man sich aber bemüht, den ganzen Film zu erleben oder einen ganzen Film zu erleben. Shadow of the Beast von 1990 hat mit sehr viel Bonusmaterial und Merchandise die Cinematic Platformer schon auf den frühen Homecomputern, also gerade auf dem Amiga und Sega Mega Drive und solchen Plattformen dann zugänglich gemacht. Und der letzte vielleicht zu nennen, Assassin's Creed, seit 2007. Also das ist so am Randbereich. Eigentlich ist es ja kein Plattformer, eigentlich ist es ja wirklich ein Action-Adventure, weil sie ganz viele Missionen haben oder Open-World-Action-Adventure, wie man es nennt. Wir behandeln das nochmal in der nächsten Sitzung, wenn es dann um Action-Adventure geht. Aber die Tradition der Cinematic-Plattformer ist hier halt drin aufgegangen. Es gibt inzwischen kaum, also vielleicht im Indie-Bereich gibt es das schon mal, aber es gibt eigentlich kaum noch so reine Platforming-Games oder Cinematic-Platforming-Games. Wer die Produktionsqualität hinbekommt, so Cinematic-Experiences in 3D zu erzeugen, und das bedeutet heute ja Motion-Capturing, also riesige 3D-Assets mit HD-Texturen, das ist einfach alles sehr teuer. Wer das Budget hat, der macht dann auch andere Spiele, also dann kommen auch andere Mechaniken rein, Crafting und Survival und Micropayment und was man alles machen kann, damit die Spieler halt eine riesen Experience bekommen. Also im Grunde genommen geht das so auf in die AAA-Games oder in spezielle Subgenres innerhalb der Indie- oder der AA-Game-Industrie, die dann halt mal was ausprobieren wollen, was man mit so einer Mechanik machen kann. Deswegen wäre das so die letzte Folie der Cinematic-Plattformer. Aber was wir heute erleben, sind durchaus Cinematic Experiences, Cinematic Envy. Also der Wunsch von Spielen, tatsächlich so ein Filmerlebnis zu liefern, ist ja ungebrochen. Also es gibt Spiele, denen ist das egal, aber es gibt eine Menge Spiele, denen ist es nicht egal. Nur sind die Genres vielfältiger geworden, in denen man das erreicht. Werden wir bei Sportspielen auch noch sehen, weil Sportspiele schon sehr früh nicht mehr darauf abzielen, hey, du fühlst dich wie auf dem Fußballplatz, sondern hey, du fühlst dich wie vom Fernseher im Finalspiel der Weltmeisterschaft. Und du kannst es steuern, aber das ganze, der ganze Aufbau soll das TV-Erlebnis kopieren und nicht unbedingt das Sporterlebnis. Und bei solchen Spielen ist es ähnlich, es geht darum, ein Kinoerlebnis zu kopieren und gleichzeitig noch spiel- und erlebbar zu machen, aber es ist ein anderer Anspruch, den Spiele da haben. So, Run and Gun hatten wir ja schon, ehrlich gesagt, in der Shooter-Vorlesung. Damals habe ich auch gesagt, man weiß nicht, wohin es gehört, schon vom Genre her. Ist es ein Platforming oder Jump and Run oder ist es ein Shooter- and Gun-Spiel? Turrican selber ist ja, also ich glaube, Turrican kommt gleich, ist ja auch so ein Spiel. Also Merkmale hatten wir, Elemente aus Plattformer und Shoot 'em Up, schon relativ früh, Mitte der 80er, also 87 mit Contra. Hier sehen Sie Metal Slug von 1996, übernimmt eigentlich zu gleichen Verhältnissen das, wobei manchmal die Shooter-Mechaniken überwiegen, manchmal sind die Plattforming etwas stärker. Also es gibt weniger, man scheitert weniger, weil man das mit den Plattformen nicht hinbekommt, sondern meistens scheitert man, weil man erschossen wird von den Gegnern. Man kann auch sagen, es ist ein Brawler, also so ein Beat'em'up mit Schusswaffen, was wir ganz am Anfang der Vorlesung hatten. Bei den Brawlern selber sind ja alle Waffen erlaubt, nur nichts, was schießt, weil man sonst im Run and Gun ist. Die Protagonisten sind meistens zu Fuß unterwegs, manchmal haben sie dann auch so ein Jetpack oder so kleine Fahrzeuge, aber das ist dieser Run-Aspekt, Run and Gun. Es gibt dann eine scrollende Landschaft, häufig auch geht es nur vorwärts, vorwärts immer, rückwärts nimmer, dass man nicht mehr zurück kann, man arbeitet sich halt in dieser Landschaft vor. Hatten wir bei Shootern auch gesehen, bei den Side-Scrolling-Shootern. Und es gibt diese Power-Ups, die in irgendeiner Form, es gibt neue Waffen oder es gibt neue Möglichkeiten, sich vorwärts zu bewegen oder man hat mal mehr Leben oder Schild oder irgendwas. Und das Ziel ist es, in dem ganzen Durcheinander auf dem Bildschirm diese Power-Ups zu identifizieren und sein Spiel auch drumherum zu planen. Also das wird ja dann das, was, im, wenn Sie es im 3D machen, hätten Sie halt kein Hack-and-Slash, sondern einen Third-Person-Shooter. Also es ist so der Übergang zwischen diesen verschiedenen Genres. Contra hatte ich Ihnen schon gezeigt. Also hier sieht man auch die Plattform und man sieht den Schießbereich. Also es wird geschossen fleißig, weil es so eine Infiltrationsmission ist. Sie sehen es am Cover, ähnlich wie bei anderen Spielen in der Zeit. Also es geht um eine Analogie zum zeitgenössischen Actionfilm. Insbesondere eben der Rambo-Serie, wo mit irgendwelchen, man sieht das an den Stirnbändern, starke Männer mit Stirnbändern im Dschungel zitieren Rambo und Arnold Schwarzenegger, also Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Und die Figuren, das ist, glaube ich, auch aus einem Kinoplakat direkt abgenommen aus irgendeinem dieser Action-B-Movies, haben sie einfach das Cover genommen und auf ihr Contra geklebt. Ein anderes, was Run and Gun ist, weniger Gun, aber so ein Run-Spiel, ist Sonic the Hedgehog. Im Grunde genommen auch als Plattformer, das kann man hier einsortieren, weil der Aspekt des Laufens so stark ist. Sega bringt 1991 die Genesis raus als Konsole und die ist deutlich schneller als die Konkurrenz. Also die kann einfach viel mehr Frames pro Sekunde erzeugen und mehr Grafikdaten damit verarbeiten. Und was machen sie? Naja, sie bauen halt ein Spiel, was genau das ausnutzt. Wie hier bei der Grafik ist halt, wenn nämlich Raytracing kommt, dann haben wir ganz viele Level, in denen Spiegel da sind und hier haben wir halt Sonic 1991, wenn wir eine schnelle Konsole haben, dann muss man das auch zeigen. Und wenn Sie den Super Mario dagegen halten, und das war ja durchaus das Pacing auch der Super Mario World Reihe, genau, die Genesis heißt in Europa, heißt die Mega Drive. Und dann können Sie sich vorstellen, das ist zwar auch ein Plattformer, aber es spielt sich ja dann doch, na gut, das ist ja so ein Minigame dazwischen. Übrigens auch, das ist auch ein, also Camel Tree heißt das Spiel auf der Arcade, da drehen sie die Welt und sie müssen sich dann durch so ein Labyrinth durcharbeiten, was hier als Minigame verarbeitet wird. So, jetzt sehen wir mal so eine Plattforming-Sequenz. Wobei in dem Tempo sind die üblichen Plattform-Mechaniken einfach, die gestalten sich ganz anders aus. Es geht schon darum, dass sie ihre Geschwindigkeit halten, aber sie haben vielfach gar nicht die Zeit, auf die Welt so richtig zu reagieren, sondern also das ganze Spiel sagt halt Tempo. Sonic ist ja auch der, die Schallgeschwindigkeit, ist jetzt vielleicht nicht der, doch funktioniert auch nicht. Und das war ein Tempo, das konnten die anderen einfach nicht. Und so ist dann auch das Level-Design, dass man halt diese Ringe dann einsammeln muss und sieht, wie man halt über diese Level kommt. Es gibt kein Gun, aber es gibt Gegner, auf die man dann springt und man läuft dann irgendwie da durch. Also es hat, ohne dass Sonic jetzt eine Waffe hat, durchaus Elemente von den typischen Running Guns. Ja gut. Turrican 2, eine deutsche Produktion, die auf dem Amiga vermarktet wird, ist im Grunde genommen, also Sie sehen es, den Amiga erkennt man ziemlich gut an den vielen Farben. Der Amiga war für seine Zeit technisch sehr fortgeschritten als Homecomputer. Die Homecomputer-Ära endet ja dann erst in den 90ern, ist spieltechnisch jetzt gar nicht so viel anders als das, was man aus den anderen Run-and-Guns kennt. Ist vielleicht ganz interessant, dass auch in Deutschland Ende der 80er Jahre fangen die ersten Schießspiele an. Das war in den 80ern, wurde sowas ja alles indiziert und in deutschen Kinderzimmern sollten nie wieder Kriegsspielzeug sein, das war die Devise, aber das ändert sich insbesondere durch die vielen ausländischen Importe, dass man dann auch 91 oder 1990 dann mit Turrican auch auf Homecomputer mit deutschen Entwicklern solche Spiele machen konnte, in denen im Grunde genommen so der Elite-Krieger durch die Welten zieht. id Software, bekannt durch Doom und dann Quake, bringt 1999, also vor der Doom-Zeit oder die Castle Wolfenstein Commander Keen heraus, auch als Shareware-Spiel. Shareware ist so ein Vermarktungsmodell, dann können Sie das Spiel erstmal kostenlos spielen, zwei Level, und wir können dann den Rest kaufen. Ist aber im Grunde genommen auch so, ja, ist ja ein Run-and-Gun, nicht? Sie laufen da durch diese Welt und schießen sich den Weg frei, hat aber so eine, auch hier so eine Comic-Optik. Also es strebt nicht wie Doom dann nach Fotorealismus, also oder zumindest nach Realismus in der Darstellung, sondern ist tatsächlich so ein Spiel von so einem, ich glaube, 8-jährigen Jungen, wäre jetzt wohl die Zielgruppe, der in so eine Alien-Welt kommt und sich da durchballern muss. Ähnliches Genre, also ähnliches haben wir auch schon gehabt, nämlich die Rail-Shooter. Terminator 2 kommt 91 in die Kinos und es gibt so ein, hier sehen Sie auch den Arcade-Automaten, also der Cyborg ist nicht included. Und Sie haben da so eine Waffe und müssen einfach auf alles schießen, was nach Cyborgs aussieht. Ist aber im Grunde genommen das, was wir Rail-Shooter gesehen haben. Also Sie haben die Waffen und müssen darauf schießen und das Spiel schleppt Sie dann da durch diese Level durch. Das ist, na, ist das jetzt Run-and-Gun oder Rail-Shooting? Auch da vermischen sich die Genres. Ich habe ja eingangs mal gesagt, Genrebezeichnungen sind ja doch eher eine artifizielle Form der der Abtrennung von Spielen und egal, an jedem Genre gibt es Grenzen, die dann zu den anderen rüberreichen. Vielleicht nicht uninteressant, Cuphead, 2017, letztes Jahr rausgekommen, besticht durch seine Grafik, das an Zeichentrickfilme aus den 30ern erinnert, also Popeye und Betty Boops und wie sie alle heißen. Das ist ein interaktiver Zeichentrickfilm. Cuphead. Also so will es zumindest sein. Wir haben es ja letzte Woche mal aufgelegt, weil es ein Kommentar ist. Dann nehme ich auch die Spanische. So, guck mal, dass wir also reingehen. Also hier sieht man gut, das ist, also es gibt diese großen Bossfights, aber es gibt dazwischen halt auch andere Sequenzen, in denen sie mehr laufen müssen. Also es ist, audiovisuell ist es sehr spannend, wie alte Filme auch emuliert werden.
Das ist schrecklich, also so schlimm bei YouTube früher nicht. Da muss ich einmal Werbung klicken und nicht in jedem Film. Fünf.
Genau, jetzt ist es im Prinzip ein Sidescroller, weil sie ja jetzt hier Flugelemente haben. Aber es ist, es gibt auch den Level, es gibt den Run and Gun Level. Ich kann ihn auch in Falls.
ich jetzt lange war. OST.
Und da laufen die durch und müssen halt präzise schießen, präzise laufen. Und wir haben es, glaube ich, in 5 oder 10 Versuchen noch nicht mal durch diesen Level geschafft. Braucht eine Menge Übung, um da durchzukommen, weil man natürlich wissen muss, wann die Gegner wo auftauchen und dann kann man sich entsprechend vorbereiten. Gut, ich mache mal weiter. Ich merke schon, ich habe noch 5 Minuten. Habe aber auch nicht mehr so viele Folien. Puzzle-Plattformer. Puzzle-Plattformer arbeiten mit Plattformmechanik. Aber sie müssen dabei eher Puzzle lösen. Also es geht nicht so sehr um die Geschicklichkeit, als schon, sie müssen an den richtigen Orten rauskommen. Door Door 83 wäre so das erste. Lost Vikings 93 ist mit verschiedenen Spielfiguren. Aber es geht nicht darum, dass die Geschwindigkeit stimmt oder dass die Sprünge besonders schwer sind. Manchmal gibt es Gegner, die in deinem Weg stehen. Aber sie müssen halt in der richtigen Reihenfolge Türen öffnen, Schalter umlegen, Schlüssel finden. Es ist das Hauptaugenmerk liegt auf der Puzzlemechanik. Ist also wieder so ein Hybridspiel. Ich habe ja gesagt, Plattforming, das mixt sich mit sehr vielen Genres. Und manche werden dann so groß, dass einige dieser Genres halt einen eigenständigen Begriff bekommen. Impossible Mission wäre dann ein Cinematic Puzzle Plattformer. Weil auch hier Rotoscoping zum Einsatz kommt, setzt auf der Fernsehserie Impossible Mission auf, die ja dann eine erfolgreiche Kinoserie wurde, ist aber so ein Spiel, wo sie halt verschiedene Räume durchsuchen müssen, um Keycards zu sammeln, die in andere Räume öffnen, um Informationen zu sammeln, die dann letztlich das große Rätsel freilegen. Und vielleicht eines der berühmtesten und auch empfehlenswertesten Puzzle-Platforming-Games ist Portal oder Portal 2. Was gerade, wenn Sie noch wenig Erfahrung mit Computerspielen haben, ein sehr empfehlenswerter Titel ist, weil er Sie nicht so stresst. Also er stresst Sie kognitiv, aber nicht von ihrer Reaktionsgeschwindigkeit, weil es nur wenige Passagen gibt, in denen Sie schnell sein müssen oder besonders geschickt. Sie können sich genau überlegen, die Figur ausrichten, springen. Ist auch eine First-Person-Darstellung. Aber durch diese Portalmechanik funktioniert es völlig anders als herkömmliche Plattformer. Es gibt auch ein Mario-Mashup, Mario mit Portal, Mario Portal, den haben wir heute Abend auch am Start. Wie würde sich eigentlich Super Mario Brothers anfühlen, wenn man eine Portal-Gun hätte? Ganz interessant. Anderer berühmter Puzzle-Plattformer ist Braid von 2008, berühmt deswegen, weil er die Indie-Szene, das war in der Zeit, als die Indie-Szene so richtig bekannt wurde, und Jonathan Blow, der dieses Spiel gemacht hat, das hat eine ganz clevere, Sie sehen hier die Anlehnung an Super Mario Brothers, oder kann man im Spiel zumindest erkennen, aber Sie können die Zeit partiell zurückdrehen. So ein bisschen wie in Sands of Time, aber später können Sie das für bestimmte Elemente zurückdrehen und das ganze Spiel arbeitet auf dieser Zeitumkehrung und ist viel stärker. Also Sands of Time ist ja einfach, okay, Sie scheitern, okay, es geht zurück, Sie machen weiter. Hier aber müssen Sie die Zeit so umdrehen, dass Sie bestimmte Konstellationen in dem Level erreichen und es wird als Puzzle-Element benutzt. Also es ist spannend im Umgang mit Zeit, es ist spannend, weil es einen tollen Twist am Ende hat und weil es die Spielegeschichte so interessant zitiert. Ähnlich berühmt in der Zeit 2010 Limbo, was ein fantastischer und atmosphärischer Puzzle-Plattformer ist, der im Grunde genommen Die and Error basiert, also sie sterben unglaublich oft, weil sie ganz viele Fehler machen müssen. Und dieses Spiel lebt auch hier von seiner ganz besonderen Optik. Also sie haben diese Vignette, schwarz-weiß, dieser Schattenriss, sehr starke Tiefenunschärfe, ist aber ein reines 2D-Spiel, was nur so in der 3D-Engine gemacht wird, aber von seiner Art Direction wegweisend war und immer noch ist. So, und als letztes Subgenre, bevor ich dann zum Ende komme, die Endless Runner, die im Grunde genommen schon in den frühen Arcades da waren, aber jetzt durch diese Free-to-Play-Mobiles wieder groß rausgekommen sind. Sie haben prozedurales Level-Design, das Level entsteht, während Sie laufen. Sie können es mit einer Hand spielen. Also Sie können das gerade eben für so Mobile, wenn Sie unterwegs sind, mal so. Sie müssen einfach nur drücken, dann springt die Figur. es gibt einen Fortschritt und eine Ökonomie, kein Lauf ist umsonst. Die kriegen Punkte, Geld oder Sterne, was auch immer, die können sie dann ausgeben im Shop und können dann weiterlaufen durch Power-Ups. Also eine sehr, sehr starke Spieleökonomie, die bei Free-to-Play-Titeln gerade dazu führt, dass sie dann auch mal mit echt Geld sich Sachen kaufen können. Es gibt Missionen, die sie erledigen müssen oder Content, den sie freischalten. Begonnen hat das mit Cannibal 2009. Das kann man heute noch spielen. Das ist auch eines der Spiele, die in der MoMA ausgestellt wurden, also die zu den zeitlosen Kunstwerken der Spielebranche gehören sollen, laut Metropolitan Museum of Modern Arts. Ist so der, vielleicht so der Start der Endless Runner-Reihe. Temple Run ist eines der bekanntesten. Ich glaube, das läuft jetzt auf eine Milliarde Mal ist das jetzt schon installiert weltweit. Also ist so das Spiel mit der allergrößten Verbreitung, was auch sehr viele Nichtspieler, so, also ich bin kein Gamer, aber Temple Run spiele ich schon mal ganz gerne, dazu bringt, einfach mal so ein Spiel zu installieren. Vielleicht auch dadurch dieses nicht geschafft, ach einfach nochmal, dieser Nochmal-Mechanismus. Crossy Road hatte ich ja schon erwähnt, dieser prozedurale Frogger-Nachfolger, wo sie mit dem Huhn oder dem Schwein, was auch immer sie haben, über die Straße und über den Fluss müssen. Wenn sie Frogger kennen, werden sie es hier wiedererkennen. Oder es gibt, also was heißt das? Nee, nicht Temple Run, sondern Subway Surf ist, glaube ich, ist ja genau dasselbe, nur im Subway, aber das hat, glaube ich, die größere Verbreitung, weil es Kinder auch stärker anspricht als Temple Run, wo der Verfolger so ein formloses Monster ist, was viel bedrohlicher ist als so ein Polizist, der diesen Sprayer da einfangen will. Und auch da gibt es mit Photonica so aus dem Art-Game-Bereich eine First-Person-Variante. Die zeige ich Ihnen zum Abschluss noch, dann bin ich ja fertig. Und was interessanterweise ja mit dem Wireframe-Look der frühen 80er kokettiert. Deswegen so auch aus diesem Art-Game-Bereich, weil man sich ganz bewusst künstlich beschränkt darauf, auf bestimmte grafische Ausdrucksformen. Also in 3D, 2D-Plattformer funktioniert wie so ein, irgendwie so Super Mario, wenn links und rechts, man kann ja nicht an links und rechts ausweichen. Es gibt aber auch keinen narrativen Grund, warum man jetzt wirklich langläuft. Und man muss sich überhaupt erstmal daran gewöhnen, dass das aus so einer First-Person-Perspektive stattfindet. Wenn man dann später irgendwelche, hier so ein Salto macht oder wenn man dann die Ebenen wechselt. Das ist so ein Spiel, das lebt vom Sound. Also von der Grafik auch und ist eher so ein psychedelisches Erlebnis dann weiter hinten. Als jetzt wirklich, also das ist nicht primär ein Plattformer, sondern primär ein Experience. Gut, also in dem Rahmen mache ich Schluss. Heute Abend der Super Mario Spieleabend, da können Sie viele der hier genannten Titel auch mal ausprobieren. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag. Am Donnerstag fällt die Vorlesung ja aus wegen Feiertag. Und morgen gibt es einen Vortrag Games Industry. Da wird Marion Schneider vorstellen, Escape Rooms, wie man Escape Rooms baut und was dahinter steckt, um sowas zu entwickeln. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns heute, morgen, Dienstag. Oder bei mir.